Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Ahasvers Heimkehr, Lehren aus der Diaspora, eine Buchvorstellung mit Arthur Abramowitsch, aufgezeichnet am 14. Januar 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus zur Buchvorstellung heute Abend mit Arthur Abramowitsch. Titel seines Buches ist Ahasvers Heimkehr, Lehren aus der Diaspora. Herr Abramowitsch beschäftigt sich darin mit den zutiefst konservativen Themen wie Verwurzelung, Heimat und der Liebe zur eigenen Kultur. Er präsentiert bemerkenswerte Beobachtungen aus der jüdischen Geschichte. In seinen Streifzügen durch die geistesgeschichtliche Entwicklung des Judentums und der Judenfeindschaft im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts will er zeigen, wie in den letzten 100 Jahren im jüdischen Selbstverständnis ein Wandel aufgetreten ist. Heimatlosigkeit, umhergetrieben werden und Selbsthass traten in den Hintergrund. Heimisch werden, sesshaft werden, rücken in den Vordergrund. Doch seit das Judentum seine Verwurzelung in einem konkreten Territorium betont, kommt das Judentum plötzlich in Konflikt mit der globalen Weltgesellschaft, die nomadische Existenzen als Ideal präsentiert. Abramowitsch behauptet, die Juden sind sesshaft geworden und ziehen jetzt den Argwohn der Umherziehenden, der Wurzellosen auf sich. Kurz ein paar Worte zur Person. Geboren ist Herr Abramowitsch 1969 in Charkiw. Er kam 1998 mit seinen Eltern nach Deutschland. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Freiburg, Paris und Bamberg. Und heute arbeitet er als freier Autor und Übersetzer in Berlin. Regelmäßig publiziert er auch für Cato. Und er ist Vorsitzender der Bundesvereinigung der Juden in der AfD. Herr Abramowitsch, Sie haben das Wort.
Besten Dank, Herr Krockenberger, für die Einführung. Das Chtonische, ja, um es bildungsbürgerlich auszudrücken, steht in diesem Buch im Vordergrund. Deswegen haben wir auch mit Susanne Dagen, meiner Verlegerin, ein braunes Cover gewählt. Das ist keine Anleihe am Nationalsozialismus. Ja. Kurz zu der Entstehung dieses Buches, tatsächlich der von Ihnen zitierte Satz, Ahasver ist sesshaft geworden, der stammt nicht von mir, den habe ich gestohlen, ja. Und zwar von dem hier anwesenden Michael Klonowski. Das war der Titel einer Rede, die er gehalten hat, auf meine Einladung hin, ja, als wir die Juden in der AfD gegründet haben. Und der Titel dieser Rede hat mir so sehr zugesagt, dass ich ihn als Buchtitel verwenden wollte. Allerdings aus marketingtechnischen Gründen konnten wir nicht einen ganzen Satz nehmen. Daraus wurde dann verkürzt Ahasvers Heimkehr. Worum es geht in dem Buch, ja, können Sie sich inzwischen denken nach der Einführung von Herrn Krockenberger. Wir haben hier in der Bundesrepublik, wie Ihnen nicht entgangen sein dürfte, ein schwieriges, kompliziertes, um es euphemistisch auszudrücken oder, wenn man es direkter ausdrücken möchte, ein schizophrenes Verhältnis zum Judentum. Das drückt sich eben etwa darin aus, dass der Bundeskanzler also bei der Eröffnung einer Synagoge in Tränen ausbricht vor laufenden Kameras. Aber das ist derselbe Bundeskanzler, der wenige Wochen zuvor ein Waffenembargo gegen Israel, den einzigen jüdischen Staat, verhängt hat. Ja. Also wir haben es hier zu tun mit zwei miteinander konkurrierenden Tendenzen. Einerseits neigen die heutigen Deutschen dazu, die Juden zu idealisieren, ja? Die Juden als die Opfer par excellence darzustellen, ja? Und andererseits gibt es eine Tendenz, also die Juden als wirklich schlimmste Täter von Menschheitsverbrechen darzustellen. Das ist allerdings ein Phänomen, das darum geht es weniger in meinem Buch. Ich bin aber der Meinung, dass also dieses Phänomen weniger mit dem Verhältnis konkret der Deutschen zum Judentum zu tun hat, als vielmehr mit einem gesamteuropäischen, mit einer gesamteuropäischen Tendenz. Ja? Sämtliche zivilisierte Völker der Welt, wenn sie sich zur Wehr setzen gegen die Barbarei, also zu verdammen. Ja? Ich möchte heute zwei, im Übrigen danke ich auch dem heute leider nicht anwesenden Hamburger Publizisten Siegfried Gerlich, der ein ebenfalls sehr lesenswertes und in der letzten Ausgabe der Tumult erschienenes Nachwort zu meinem Buch geschrieben hat. Ja? Ich möchte heute zwei Stücke vortragen. Ja. Das erste wird Sie im besten Fall amüsieren. Der Titel lautet: Anne Frank gab ihr Leben für offene Grenzen. Ja. Über linke Holocaust-Instrumentalisierung. Politische Einstellungen und Handlungen, ja, selbst gastronomische Vorlieben mit Auschwitz zu begründen, ist seit mehreren Jahrzehnten deutscher Nationalsport. Henrik Broder stellte schon vor geraumer Zeit fest, dass hierzulande, Zitat, beinahe alles vom Einsatz der Bundeswehr im ehemaligen Jugoslawien bis zu der Käfighaltung von Hühnern vor dem Hintergrund des Holocaust debattiert wird. Zitat Ende. In der letzten Januarwoche 2025 erreichte diese typisch neudeutsche Holocaust-Instrumentalisierung dennoch einen bislang ungeahnten Höhepunkt, als sich die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag erdreistete, einen Antrag ins Plenum einzubringen, dem auch die AfD-Fraktion zustimmte. Es handelte sich zwar nur um einen symbolischen Entschließungsantrag, mit dem die Union sich im Vorfeld der Bundestagswahlen als migrationskritisch profilieren wollte, doch die Empörung der aus der Geschichte gelernt Habenden war nicht zu überhören. In jeder zweiten Rede der Bundestagsdebatte musste der Holocaust herhalten als Argument gegen die Begrenzung der unkontrollierten Masseneinwanderung. Es kam gar zu linksradikalen Angriffen auf die CDU-Zentrale. Dass dieser Antrag der CDU keinerlei realpolitische Folgen nach sich ziehen wird und wir von einer echten Wende in der desaströsen Migrationspolitik noch immer genauso weit entfernt sind wie zuvor, erwies sich spätestens dann, als mehrere CDU-Landeschefs, darunter der Bürgermeister von Berlin Kai Wegner, der Öffentlichkeit versicherten, dass sie im Bundesrat niemals einem Gesetz ihre Zustimmung geben, das nur in Abhängigkeit von der AfD eine Mehrheit bekommen hat. So Wegner laut dem notorisch aus der Geschichte aus der deutschen Geschichte gelernt haben, Tagesspiegel. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit allerdings ereignete sich am selben Tag nur einige hundert Meter entfernt vom Bundestag eine Szene, die womöglich noch in die Annalen eingehen wird, als besonders dreistes Beispiel der Holocaust-Instrumentalisierung in der späten Bundesrepublik. Als bei einer Debatte zur Auschwitz-Befreiung im Berliner Abgeordnetenhaus der AfD-Abgeordnete Martin Trefzer ans Podium stieg, drehten ihm sämtliche Abgeordnete der Fraktion SPD, Grüne und Linke demonstrativ den Rücken zu, weil sie offenbar der Meinung sind, dass Nicht-Linke kein Recht haben, über Auschwitz zu reden. Zunächst lohnt sich ein Blick in die Rede des AfD-Abgeordneten Trefzer. Redete er die Shoah klein, lobte er die SS, bejubelte er Hitler, Goebbels, Himmler oder wenigstens Ernst Röhm? Wer sich dergleichen erhoffte, kam mitnichten auf seine Kosten. Trefzer benannte im Gegenteil als einziger Redner der Debatte den israelbezogenen linksmuslimischen Antisemitismus als größte Gefahr für das Judentum in Deutschland. Zitat: Der Blick auf deutsche Schulhöfe und in deutsche Unis offenbart Besorgniserregendes. Überall ist ein als Antizionismus getarnter Antisemitismus auf dem Vormarsch. Und statt in die Hysterie der übrigen Fraktionen mit einzustimmen, erklärt er unaufgeregt, warum eine deutsche Identität sich nicht vornehmlich auf Auschwitz gründen sollte. Zitat: Der Nationalsozialismus war nicht das zwangsläufige Ziel der deutschen Geschichte. Es gab keine Einbahnstraße nach Auschwitz. Die positiven Traditionsbestände, zu denen auch das deutsch-jüdische Erbe gehört, bleiben ein stabiles Fundament auch für das Deutschland von heute. Nur wenn wir dies anerkennen, kann es uns gelingen, einen gesunden Patriotismus zu entwickeln und einen neuen deutschen Sonderweg zu vermeiden, der darauf abzielt, ausgerechnet aus Auschwitz eine Art neuen moralischen Überlegenheitsdünkel abzuleiten. Das wäre fatal und führt direkt zu den Lebenslügen der deutschen Politik. Denn die Lehre aus Auschwitz besteht nicht darin, in unbegrenzter Zahl Armutseinwanderer in Deutschland aufzunehmen. Das ist eine gefährliche Irrlehre, die das friedliche Zusammenleben und insbesondere die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland auf fahrlässige Art und Weise aufs Spiel setzt. Die Abgeordneten sämtlicher linker Fraktionen dürften allerdings kaum Gelegenheit gehabt haben, das Ausbleiben jedweder SS- und Hitler-Apologie in der Rede des AfD-Abgeordneten zu bedauern, da sie, statt ihm zuzuhören, sämtlich damit beschäftigt waren, sich für die Medien als fleischgewordene Brandmauer zu inszenieren. Wie ein antifaschistischer Schutzwall saßen sie Schulter an Schulter beisammen. Was waren das für philosemitische Antifaschisten, die da an dieser Inszenierung teilnahmen? Zunächst einmal ist da Raed Saleh, Fraktionsvorsitzender der SPD und palästinensischer Araber. Er hatte vor Trefzer gesprochen und dabei kundgetan, Zitat, das Gedenken an Auschwitz und die daraus resultierende entscheidende Lehre wurden gestern von der CDU im Bund mit Füßen getreten. Die Lehre aus Auschwitz ist es also, möglichst viele Moslems wie ihn ins Land zu lassen. Und wer sich dem verweigert, tritt diese Lehre mit Füßen. Denn Anne Frank gab bekanntlich ihr Leben, um die deutschen Grenzen zu öffnen und Moslems wie Saleh den Zuzug in dieses Land zu ermöglichen. Zudem zeigte sich Saleh, Zitat, erschüttert, wie kopflos die Brandmauer gegen den Faschismus eingerissen wurde. Als hingegen seine palästinensischen Brüder und Schwestern in Gaza am 7. Oktober 2023 die Mauer zu Israel einrissen und dort hunderte Juden, darunter Frauen und Kinder, folterten, ermordeten, verbrannten, als sie Zivilisten als Geiseln nahmen, sie auf den Straßen Gazas bespuckten und dabei frohlockten, was hatte Saleh da getan? Hat er die Judenmörder eindeutig verurteilt, an die Lehre aus Auschwitz erinnert, nie wieder skandiert? Nein, er hatte keinerlei Worte des Abscheus gefunden, stattdessen tagelang geschwiegen und schließlich nach 2 Monaten vor islamophober Angstmacherei gewarnt. Daher forderte ihn der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Berlin, Gideon Joffe, dazu auf, das Kuratorium des jüdischen Zentrums Synagoge Frenkelufer zu verlassen. Eine Aufforderung, der Saleh natürlich nicht nachkam. Dort sitzt er nämlich, um sich als eifriger Freund der Juden zu inszenieren und gegen, Zitat, alle Spalter, Nationalisten, Nazis und Rechtspopulisten, Zitat Ende, also alle politischen Kräfte rechts der SPD zu Felde ziehen zu können. Unter den übrigen Abgeordneten, die bei dieser Aktion mitmachten, fanden sich etliche berüchtigte Philosemiten, die sich, wie etwa Niklas Schenker und Damiano Valgoglio von der Linken, darin hervortaten, dass sie jedwede Kritik an linken Judenhass in der eigenen Partei unterbanden. Grüne wie Daniel Wesener, der über Vorstöße des Senats gegen Israel-Hass im Berliner Kulturbetrieb als vermeintliche Einführung von Gesinnungstests lästerte. Sowie etliche SPDler, die Berlinale in Schutz genommen hatten, wo linke anti-israelische Propaganda als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wird und deren offizieller Instagram-Account einmal gar, offiziell aufgrund eines Hackerangriffs, zur Zerstörung Israels aufrief. In der SPD-Fraktion sprach sich zudem erst vor wenigen Monaten die Mehrheit der Mitglieder gegen einen Antrag des Abgeordneten Freier Winterwerb aus, der ein energischeres Vorgehen gegen den an Berlins Schulen grassierenden, und zwar hauptsächlich muslimischen, Judenhass forderte, unter welchem jüdische Schüler im besten Deutschland, das es je gab, so der SPD-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, zu leiden haben. Das sind also die vermeintlichen Freunde der Juden, die sich weigerten, dem Abgeordneten Trefzer zuzuhören, dabei hätten gerade sie es dringend nötig gehabt. Dieser scheinbar unscheinbare Vorfall im Berliner Abgeordnetenhaus zeigt einen Missstand auf, der trotz seiner Offenkundigkeit immer noch allenthalben geleugnet wird. Das Holocaust-Gedenken bringt lebenden Juden rein gar nichts und wurde außerdem längst von Israelfeinden gekapert, die es zu ihren parteipolitischen Zwecken ausnutzen. Und jenen echten Freunden der Juden und Israels, die diesen Umstand thematisieren, drehen die aus der Geschichte gelernt haben, sowohl im übertragenen als auch nun im wörtlichen Sinne den Rücken zu. Es wäre für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland längst an der Zeit, die Teilnahme an diesem heuchlerischen Ritus zu verweigern und, um Moritz Goldsteins kongenialen Essay Deutsch-Jüdischer Parnass von 1912 zu paraphrasieren, jene Schurken vor ihre Klinge zu fordern, die es wagen, sich als Wahrer des Erbes von Anne Frank aufzuspielen. Mm-hmm. Ich möchte nach diesem Stück, das hauptsächlich, um ehrlich zu sein, für YouTube bestimmt war, ja, mir ist gesagt worden, mir ist hinterbracht worden, dass die Zuschauer auf YouTube eine recht kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, ja, und unterhalten werden müssen. Deswegen habe ich mich für dieses sehr tagesaktuelle und auch parteipolitische Stück entschieden. Es bildet allerdings eine Ausnahme in diesem Buch, denn die meisten Stücke sind doch anspruchsvoller. Und das zweite Stück, das ich vorlesen möchte, ein wesentlich längeres und eben auch anspruchsvolleres, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, ist gerade hier vorzutragen, denn es handelt von einem deutschen Juden, der enormen Einfluss hatte auf die Entwicklung der deutschen Rechten, der deutschen Nachkriegsrechten. Es handelt sich um Hans-Joachim Schöps, ein Geistes- und Religionshistoriker, der von 1909 bis 1980 gelebt hat. Mitunter der Doktorvater war von Günter Deschner, aber auch von Sander, ja. Und dieses Stück ist entstanden anlässlich von seinem 40. Todestag 2020. Auf Hiobs Posten mit Weitblick. Hans-Joachim Schöps zum 40. Todestag. Zweifelsohne hätte er sich nicht träumen lassen, dereinst zu den geistigen Gründervätern der Bundesrepublik erhoben oder vielmehr degradiert zu werden. Nicht nur, weil er selbst zeitlebens Außenseiter war und sein Interesse eben den Unzeitgemäßen galt, sondern mehr noch, weil er dieses sein Außenseitertum nicht allein in jungen Jahren, sondern ebenso sehr in jener Bundesrepublik, die er nun mitgeprägt haben soll, schmerzlich zu spüren bekam. Die obige Einschätzung über den jüdischen Religions- und Geistesgeschichtler Hans-Joachim Schöps gründet dann auch weniger in seiner eigenen Haltung, als vielmehr in der Haltung derer, die sein Andenken zu bewahren vorgeben. Bei seinem bislang einzigen Biografen handelt es sich um den emeritierten Pädagogikprofessor Micha Brumlik, der um 68 herum in Frankfurt auf die Straße ging, während Schöps bekanntermaßen gegen seinesgleichen anschrieb. Daher erstaunt es wenig, dass der bekennende postmaterielle Linksintellektuelle den Versuch unternimmt, Schöpsens Lebenswerk umzudeuten. Brumlik ist es, der Schöps neben Theodor Adorno, Jean Améry und Fritz Bauer zu einem der jüdischen Remigranten zählt, die, Zitat, die frühe Bundesrepublik geistig formten. Obendrein beugt sich Brumlik gar der derzeit grassierenden Mode, jeden beliebigen Menschen, der irgendetwas geleistet hat, nachträglich für möglichst schwul zu erklären und unternimmt daher den Versuch, Schöps zu einem Vorläufer der LGBTQ-Bewegung umzudeuten, obwohl er im fraglichen Kapitel seiner Biografie erwartungsgemäß nicht allzu viel Primärliteratur heranzuziehen imstande ist, da die geringe Menge diesbezüglicher Äußerungen von Schöps wohl mit der Bedeutung durchaus korrespondiert, die die Homosexualität für sein Denken hatte. Zudem eignet sich Schöps schon insofern nicht als etwaiger Vorläufer der LGBTQ-Bewegung, als er, unter klassischem Rekurs auf die Alten, sexuelle Devianz als reines Elitenphänomen interpretierte und Homosexualität daher als den Geist des Menschen vorbehalten ansah. Brumlik wird dementsprechend der unikalen Zwischenstellung Schöpsens innerhalb der jüdischen Geisteswelt kaum gerecht, wo er doch vornehmlich die vermeintliche Affinität Schöpsens zum Reformjudentum thematisiert und es tunlichst vermeidet, auf seine Nähe einerseits zur jüdischen Orthodoxie und andererseits in späten Jahren zum Zionismus einzugehen. Mag auch ein solches Vorgehen bei einem bekennenden Postzionisten und Reformjuden wie Brumlik nicht weiter verwundern, ist es doch bedauerlicherweise ähnlich bestellt um nahezu die gesamte neuere Sekundärliteratur zu Schöps. Eine historisch-kritische Ausgabe seiner Schriften existiert nicht, sondern bloß eine aus Nachdrucken bestehende und obendrein unvollständige Werkausgabe. Seit seinem Tod sind außer Brumliks Biografie nur drei selbstständig erschienene Titel zu verzeichnen. Zum einen der zwar kenntnisreiche, aber durchgehend im Duktus der Entlarvung gehaltene Essay des Soziologen Richard Faber, Deutschbewusstes Judentum und jüdischbewusstes Deutschtum von 2008. Sowie zum anderen der mitunter vom dezidiert linken Politikwissenschaftler Gideon Botsch herausgegebene Sammelband Wider den Zeitgeist von 2009. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass sich ausgerechnet die Vertreter jener Integrationswissenschaft, deren Etablierung Schöps in den 60ern erbittert bekämpft hatte, nunmehr zu seinen Interpreten aufschwingen. Die einzige wohltuende Ausnahme unter den drei selbstständigen Publikationen über Schöps bildet die kurze, aber luzide Studie Geschichtswissenschaft in politischer Absicht, Hans-Joachim Schöps und Preußen von 2010, des Chemnitzer Historikers Frank-Lothar Kroll. Parallel dazu existiert eine beständige Rezeption Schöpsens durch die intellektuelle Rechte der Bundesrepublik. Schöps selbst steuerte ihr zahlreiche später publizistisch tätige Doktoranden bei, etwa den langjährigen Autor der Jungen Freiheit, Günther Deschner, der eine exzellente Apologie Joseph Arthur de Gobineaus als Dissertation vorlegte und den französischen Legitimisten und Reaktionär vom Vorwurf des Wegbereitertums befreite. Der nachmalige Chefredakteur von Cato, Andreas Lombard, gab 2006 eine Kafka-Studie aus Schöpsens Nachlass heraus und zum 100. Geburtstag Schöpsens erschien ein Porträt aus der Feder Karl-Heinz Weißmanns in der Sezession. Dieses politische Erbe des überzeugten preußischen Konservativen wird übrigens in der Forschungsliteratur weitgehend unterschlagen. Der 1909 in Berlin als Spross einer assimilierten deutschnationalen Familie und Sohn eines nachmaligen Stabsarztes der Reichswehr zur Welt gekommene Schöps ist heute vornehmlich noch als empathischer Historiograf Preußens bekannt, obwohl er zu einem solchen erst nach dem Krieg und eher durch Zufall avancierte. Denn tatsächlich war er von erstaunlicher Vielseitigkeit und ist heute vor allem wegen seiner religionshistorischen und theologischen Schriften zum Judentum so erstaunlich aktuell. Er erfuhr seine Sozialisierung in der bündischen Jugend, begann bereits im Alter von 19 Jahren in Zeitschriften aus dem Umfeld der konservativen Revolution zu publizieren und gehörte nur 3 Jahre später neben Max Brod zu den ersten Herausgebern und Exegeten Kafkas, mit dessen tragischer Position, die Schöps in seinen eigenen politischen Schriften auch als Hiobsposten bezeichnete, er sich durchaus identifizierte. Darüber allerdings, was Kafka mit seinem etwa im Brief an den Vater erwähnten neuen Judentum meinte, entflammte ein Streit des deutschnationalen jungen Mannes mit dem zionistischen Brod, sodass ihre Zusammenarbeit bald darauf ein Ende fand. Schöps betätigte sich in der Folgezeit vor allem politisch. Er kämpfte für das deutsche Judentum in seiner aussichtslosesten Stunde, diskutierte mit dem Edelantisemiten Hans Blüher über den Zionismus sowie die Möglichkeit deutsch-jüdischer Existenz und gründete den Deutschen Vortrupp, Gefolgschaft deutscher Juden, worin sich die Juden aus der schon Sommer 1933 gleichgeschalteten bündischen Jugend versammelten und zudem auch ein eigener Verlag und eine Zeitschrift gehörten. Seine Schriften aus den 30er Jahren sollten späterhin Eingang in das Wandervogelkapitel in Thomas Manns Dr. Faustus finden. 1938 floh er nach Schweden, wo er sich unter anderem mit dem ehemaligen Reichskanzler Brüning anfreundete, der ihm gestand, immer Monarchist geblieben zu sein. Schöpsens Eltern fielen der Judenvernichtung zum Opfer. Nach dem Krieg kehrte er zurück und hatte den eigens für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Religions- und Geistesgeschichte in Erlangen inne. Während dieser Jahre publizierte er weiterhin unentwegt beachtliche Mengen an Literatur und begann sein Engagement für die Rehabilitierung des inzwischen verbotenen und noch heute viel missachteten Preußen. Er hielt Vorträge, publizierte Monographien und gründete sogar einen Verein, der sich die Wiedererrichtung der Monarchie zum Ziel setzte. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass er auch hier auf dem Hiobsposten stand. Die 68er-Revolution schließlich nahm er zum Anlass, mehrere Pamphlete zu veröffentlichen, zuletzt Abschied von Deutschland von 1973, worin er das titelspendende Versprechen tatsächlich einlöste. Im 1974 publizierten zweiten Band seiner beiden Erinnerungsbücher beklagte er dann verbittert ein Phänomen, das sich in unseren Tagen zu wiederholen scheint, nämlich die Gleichschaltung. Zitat: Es gehört zur deutschen Verlogenheit, dass die meisten Menschen dies Jahrzehnte später nicht mehr wahrhaben wollen und sich nicht mehr daran erinnern können. Seine Enttäuschung über die Nation schlug in Verbitterung über. Dass dieser Mann Feinde fand, dürfte nicht weiter verwundern. Die gegen Schöps immer wieder vorgebrachten Vorwürfe der Begeisterung für den Nationalsozialismus erweisen sich allerdings, wie bei so vielen anderen Konservativen, als Verleumdung. In der Endzeit der Republik wählte Schöps die konservative Volkspartei, eine gemäßigtere Abspaltung der Hugenbergschen DNVP. Es war die Partei des von Armin Mohler als liberal-konservativer Vertreter der konservativen Revolution betrachteten Georg Quabbe, der in seinem Thomas Mann gewidmeten Großessay über den Konservatismus Tar-Ari die völkische Ideologie als, Zitat, einen der gröbsten Unfuge, mit dem je ein Volk vom wirklichen Wege der Reinigung entfernt gehalten wurde, bezeichnet hatte. Wenn auch Schöps nicht mit Unverständnis auf den Erfolg der Nationalsozialisten reagierte, teilte er doch diese Einschätzung Quabbes. Ebenso wenig besteht die Schöps oft unterstellte Nähe zu Max Naumann vom Verband Nationaldeutscher Juden, dem seinerzeit unterwürfigsten Assimilanten des Reichs, da ihm dieser doch von Anfang an wegen Schöps und Beteiligung an einem Sammelband mit Leo Beck Willen zum Ghetto vorwarf. Von internationalistisch-sozialistischen und zionistischen Gegnern freilich war Schöps dennoch schon früh mit Naumann assoziiert worden und sonderbarerweise schlägt die deutsche Wikipedia im Eintrag zu Schöps unter Siehe auch den Eintrag zu Naumann vor. Allerdings wäre Schöps davon alles andere als begeistert gewesen, wo er doch schon 1933 Robert Welsch, den Herausgeber der zionistischen jüdischen Rundschau, in der er mehrfach attackiert worden war, wissen ließ, dass er, Schöps, mit den Aktionen des fatalen Dr. Naumann wirklich nichts zu tun habe und als guter Jude nichts zu tun haben könne. Und 1970 bezeichnete Schöps Naumann rückblickend als hugenbergisch beschränkt. Tatsächlich verhielt sich Schöps gegenüber den nationalsozialistischen Machthabern keineswegs naiver als der Durchschnitt seiner ganz überwiegend deutschnationalen jüdischen Zeitgenossen. Ja, sogar deutlich weniger naiv, wo er doch das deutsche Judentum am Endpunkt seiner Geschichte angelangt sah und darum wusste, dass er selbst auf dem Hiobsposten stand. Andere Vertreter des deutschen Judentums biederten sich in weitaus größerem Maße an. Rabbiner Leo Beck etwa behauptete 1933 in einer Broschüre mit dem vielsagenden Titel »Die Gräuelpropaganda ist eine Lügenpropaganda, sagen die deutschen Juden selbst«. Darin behauptete Beck also, dass, Zitat, »die nationale deutsche Revolution ein Ideal und eine Sehnsucht innerhalb der deutschen Juden sei.« Der wichtigste Grund, aus dem Schöps im Gegensatz zu dem unter Reformjuden noch immer bewunderten und mit unzähligen Ehrungen überhäuften Beck derart verschrien ist, gründet tatsächlich keineswegs in seiner Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus, sondern vielmehr darin, dass er die Schwächen des Reformjudentums, die von ihm so bezeichnete liberale Schnellfäule, anprangerte. Diese seine Gegnerschaft zum Reformjudentum teilt er mit den Zionisten seiner Zeit, die es als bloßes Produkt des Assimilationswillens ansahen. In Israel existierte demgemäß bis in die späten 50er Jahre hinein keine einzige Reformgemeinde. Und auch heute noch finden sie sich nur vereinzelt. Schöps hielt es, ebenso wie damalige Zeitgenossen etwa Gershom Scholem, für nötig, dem liberalen Irrwahn entgegenzutreten, der Religion und Sittlichkeit verwechselt und Theonomie mit Autonomie zu vereinigen sucht. Allerdings genießen Zionisten hierzulande sowohl in der Forschung als auch in der öffentlichen Wahrnehmung keinen allzu guten Ruf. Was in der Sekundärliteratur daher nur sporadisch thematisiert wird, ist der Umstand, dass sich in Schöpsens Denken durchaus zionistische Ideologeme finden. Ebenso wie jüdische Selbsthasser, etwa Otto Weininger, einerseits und Zionisten andererseits, beklagt er die Effeminiertheit des damaligen europäischen Judentums. Bei der Frage danach freilich, ob dieser mithin vielfach diagnostizierte Merkurianismus, wie es Judith Sluskin formuliert hat, dem Judentum inhärent sei, schieden sich die Geister und Schöps stellte sich mit seiner Einschätzung deutlich gegen die jüdischen Selbsthasser. Zitat: Dass der Judenstamm von der männlichen auf die frauliche Seite des Daseins geglitten ist, gehört zu den Absonderlichkeiten der Weltgeschichte. Auch seine Forderung nach einer, Zitat, gesunden Berufsumschichtung in Richtung auf Handarbeit und Bodennähe verband ihn mit den Zionisten, die den ganz überwiegend hohen sozioökonomischen Status der deutschen Judenheit als im Ernstfall äußerst gefährliche Schwäche interpretierten. Im Vergleich zu dem heute in kaum mehr vorstellbarem Maße assimilierten deutschen Judentum seiner Zeit muss man Schöps daher zumindest als Traditionalisten bezeichnen. Es war die Einnahme gerade des Hiobspostens, mithin durchaus keine Pose, in der er sich gefiel, sondern eine Unausweichlichkeit. Dass er es entgegen anderslautender Vorwürfe von jüdischer Seite durchaus nicht darauf anlegte, den Groll der eigenen Gemeinschaft zugunsten etwaiger Wertschätzung von nichtjüdischer Seite auf sich zu ziehen, wird etwa ersichtlich angesichts einer Äußerung, die er gegenüber seinem jahrzehntelangen Brieffreund Shalom Ben-Chorin tätigte, der zufolge er, Schöps, vom Alleinstehen nichts halte, sondern sich Glauben ohne Gemeinde gar nicht vorstellen könne. Dementsprechend bekannt er sich zu Klal Israel, zur Ganzheit des jüdischen Volkes, einer vor allem in der Orthodoxie verbreiteten Denkfigur und somit zugleich zur Unmöglichkeit dessen, sich durch Erklärung seines Desinteresses oder seines Widerwillens von diesem objektiven geschichtlichen Schicksal zu lösen. Alle Loslösungen von Klal Israel waren für Schöps daher nichts anderes als Fluchtpositionen der aus ihrem Israel-Sein entfliehenden Juden mit eigenen Ersatzwahrheiten und Ersatzmissionen. Dieser Wunsch, dem Judentum möglichst gerecht zu werden, war Schöps nicht nur aus dem Grund derart wichtig, dass er der Meinung war, jeder Mensch habe das Lebenserbe, in das er hineingeboren wird, mit seiner Existenz auszufüllen, ganz gleich, ob es ihm sympathisch ist oder nicht. Zitat Ende. Darüber hinaus nämlich war er immer bestrebt, das Judentum an sich von einer etwaigen Schuld an der übermäßigen jüdischen Beteiligung am Projekt der sozialistischen Weltrevolution freizusprechen, wo er doch den jüdischen Revolutionär ansah als auf dem Kopf stehenden Juden, der die absolute Theonomie des jüdischen Lebens eingetauscht hat gegen die absolute Vernunftautonomie des modernen, von allen reaktionären Bindungen befreiten Fortschrittlers. Allerdings geht man fehl, wenn man dieses sein, ihn mit den Orthodoxen verbindendes Beharren auf der Existenz eines wahren Judentums als rein taktisch motiviert begreift. So verteidigte er Klal Israel auch gegenüber Denkern, denen er unter anderen Umständen vielleicht mit Sympathie begegnet wäre. Etwa gegenüber dem Religionsphilosophen Oskar Goldberg, der mit seiner Wirklichkeit der Hebräer von 1925 eine monolatrische oder in der Terminologie Spenglers henotheistische Exegese der Tora, der fünf Bücher Moses, und damit die vielleicht partikularistischste Interpretation des Judentums vorgenommen hatte, der zufolge sich bei jedem Gott ursprünglich um das biologische Zentrum seines jeweiligen Volkes handle. Mag auch Schöps angesichts der von ihm beklagten Universalisierung des Judentums zu einer bloßen Ethik durchaus Sympathien für einen derart antiliberalen Ansatz gezeigt haben, war doch redlich genug einzugestehen, dass Goldberg nur die eine Seite des Judentums beleuchtet, ihm damit Unrecht getan und es somit verdient habe, dass gegen ihn das jüdische Dogma gesucht, erfragt und feierlich ausgesprochen worden sei. So wurde Schöps nicht müde, den dualistischen Charakter des Judentums als Volk und Religion zugleich, als Bundesvolk, wie er es nannte, zu betonen. Gerade gegenüber liberalen Assimilanten führte die dem Judentum inhärente Bedeutung des Gesetzes ins Feld und beschrieb sie als Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Christentum. Zitat: Kein biederer Protestant kann auch nur von ferne ahnen, was das Prinzip sola fide ins Jüdische übersetzt beinhaltet. Dem entspricht der Umstand, dass im Tanach, dem Alten Testament, der Glaube allein keine relevante eschatologische Größe darstellt. Denn gläubig und religiös zu sein, ist im Judentum weitgehend ein und dasselbe. Wer an Gott glaubt, befolgt auch die Gebote und andersherum. Die beliebte Ausrede, die säkulare Westeuropäer finden, um sich für ihre Indifferenz zu rechtfertigen, man sei nicht religiös, aber gläubig, rief im Gespräch mit einem orthodoxen Rabbiner im besten Fall Gelächter hervor. So trug also Schöps dem Umstand Rechnung, dass im Judentum Religiosität in weitaus größerem Maße als im Christentum dazu dient, Gemeinschaft zu stiften, wie sich etwa daran erkennen lässt, dass 10 volljährige Männer vonnöten sind, um bestimmte Gebete zu sprechen oder aus der Tora lesen zu können. Auch das Gebot, sichtbar zu beten, das dem von Paulus als Ende des Gesetzes bezeichneten Rabbi Jesus so sehr missfiel, Lukas-Evangelium, das dient dazu, einen sozialen Druck innerhalb der Gemeinschaft zu erzeugen, der sie gegen äußere Versuchungen feit. Ungeachtet seiner Außenseiterrolle wusste Schöps um diese Eigenschaft des Judentums und versuchte, ihr möglichst gerecht zu werden. Nach dem Krieg kam allerdings ein drittes Moment hinzu, dass Schöps trotz seiner offenkundigen Bemühungen um Klal Israel weiterhin den Hiobsposten zu beziehen nötigte. Es handelt sich um seine Interpretation der Shoah, die er brieflich bereits wenige Jahre nach Kriegsende zu äußern begann und die zunächst nicht nur aufgrund der geringen zeitlichen Entfernung zu ihrem Gegenstand frappieren mag, sondern ebenso sehr, weil sie von einem stammt, dessen Eltern im Konzentrations- bzw. Vernichtungslager ermordet worden waren. Zitat: Adolf Hitler war doch nur ein dummer Mörder. Der scharfste Zwie nach 1666 übertrifft ihn an Gemeinheit, befand Schöps etwa in seinem zweiten Erinnerungsbuch Ja, Nein und Trotzdem von 1974. Es liegt diesen, zugegebenermaßen zugespitzten, Vergleich zugunsten des Nationalsozialismus die Einsicht zugrunde, dass dieser, wenn man von der reinen Quantität der Morde absieht, aus jüdischer Perspektive keine Ausnahmeerscheinungen darstellt und dass er keine eschatologische Dimension besitzt und nichts weiter als Bestandteil oder Endstation einer langen Reihe von Verfolgungen ist, während Shabbatai Zvi, der falsche Messias, hier stellvertretend für jeglichen jüdischen Pseudomessianismus angeführt wird, als welchen Schöps zum Beispiel den Zionismus in jungen Jahren empfunden hatte und welchen er, weil er eben eine innerjüdische Angelegenheit darstellt, für die größere Gefahr hielt. Naturgemäß stand Schöps mit dieser Einschätzung seinerzeit weitgehend allein auf weiter Flur. Allerdings macht sich bei einem Teil des Judentums inzwischen eine Hinwendung zu einer ganz ähnlich gearteten Sicht auf die Shoah bemerkbar, und zwar ausgerechnet im Staate Israel, dessen Entstehung Schöps seinerzeit ablehnte. Manche, Vor allem nicht-jüdische Denker scheinen zu glauben, dass der Zionist in weit größerem Maße daran interessiert sei, die Shoah, um mit Ernst Nolte zu sprechen, nicht vergehen zu lassen. Weit mehr als der überzeugte Diaspora-Jude, weil ersterer im Gegensatz zu letzterem daran interessiert sei, sie als moralischen Freibrief und Machtinstrument, so Sergio Romano, zu missbrauchen. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall, denn in Israel ist man, wie Henrik M. Broder formulierte, Zitat, weit weniger auf den Holocaust fixiert als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, wo beinahe alles vom Einsatz der Bundeswehr im ehemaligen Jugoslawien bis zur der Käfighaltung von Hühnern vor dem Hintergrund des Holocaust debattierte. Sie sehen, ich liebe dieses Zitat. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass es in beiden Texten vorkommt. Der überzeugte Diaspora-Jude, der die Shoah, ebenso wie sein Getreuer, der klassische in Deutschland häufig anzutreffende Philosemit, universalistisch interpretiert, wird sich immer gegen die Täter von damals einsetzen, weil er überall ein neues Auschwitz an den jeweils austauschbaren neuen Juden, Wolfgang Benz und andere, wittert. Dem Blick des sogenannten Postzionisten auf die Shoah liegt die Annahme zugrunde, dass sie, also die Shoah, nicht das Geringste mit den Charakteristika, den konkreten Charakteristika der Juden zu tun gehabt habe, dass es im Gegenteil ein jedes Volk hätte treffen können und man deswegen grundsätzlich gegen jedwede Menschenverachtung eintreten müsse. Bei ihm, dem Postzionisten, gerät die Shoah zu einem Instrument der israelischen Kultur, mithin derjenigen des wehrhaften Muskeljuden, keine Deutungshoheit über das Judentum zu überlassen, indem er sich stattdessen auf die seinerzeitigen, nicht hinreichend wehrhaften und daher, so glaubt er, moralisch höherwertigen Juden fixiert. Der Postzionist will daher im Juden nach Möglichkeit nur das zufällige Opfer eines Massenmords sehen, der sich jederzeit wiederholen könne an anderen Gruppen und gegen den man als zivilgesellschaftlich engagierter Jude aufzustehen die Pflicht habe. Alain Fichier-Croth bezeichnete diesen Typus des Juden als Juif imaginaire, weil er keinerlei Bezug zur jüdischen Tradition pflege und einer Imagination aufsitze. Und der bedeutende israelische Schriftsteller Moshe Shamir, der im Verlauf seines Lebens von der politischen Linken zur Rechten wechselte, bemerkte in späten Jahren über seine postzionistischen, das Leben in der Diaspora anpreisenden Schriftstellerkollegen, dass diesen der Holocaust zur neuen Heimat der Juden zum gelobten Lande zu werden droht. Die jeweilige Interpretation der Shoah bleibt nicht ohne Folgen für die Sicht auf den Täter. Denn da der Zionist sie als einen Angriff von vielen auf das jüdische Volk im Speziellen interpretiert, ist auch der Deutsche in seiner Vorstellung weit davon entfernt, den Täter par excellence darzustellen. Der Zionist sieht die Shoah als Versuch an, das jüdische Volk und eben kein anderes auszurotten und betrachtet den Täter und nicht etwa das Opfer als austauschbar. Deshalb sieht er das probate Mittel, einer weiteren Shoah vorzubeugen, weniger in der Erinnerungskultur, also der zivilreligiösen Bannung deutscher oder abendländischer Stärke, als vielmehr in der Stärkung der eigenen, der jüdischen Wehrhaftigkeit. Zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass Schöpsens Sicht auf die Shoah postum ausgerechnet aus dem Staate Israel gleichsam Bestätigung zu erfahren scheint, ist nicht möglich, ohne einen Blick zu werfen auf seine Äußerung über den eigenen Antizionismus der 30er Jahre. Denn so ergibt sich noch eine weitere erstaunliche Koinzidenz, nämlich was den Gestaltwandel des Antisemitismus anbelangt. Der Grund, aus dem Schöps den Zionismus in jungen Jahren bei aller Aversion gegen liberale Assimilanten abgelehnt hatte, war religiöser Natur gewesen. Juden sollten kein eigenes Land errichten, so lange als nicht ein sichtbares Zeichen von ihm her das Verbot wieder aufhebt. Wenn man aber, wie Schöps es schon in jungen Jahren tat, das jahrtausendelange Überleben des Judentums in der Versprengung als Wunder begreift, warum sollte man dann nicht auch ein Eingreifen Gottes bei der trotz erheblichen Widerstands gelungenen und mehrfach verteidigten Staatsgründung Israels vermuten dürfen? Wenn Gott sich zeigt, trägt er wohl kaum das Etikett Gott auf der Stirn. Und tatsächlich war Schöps späterhin der Meinung, dass der innerjüdische Kampf mit der Staatsgründung Israels 48 entschieden worden sei und man seither nicht mehr in dem Sinne Antizionist sein könne wie ehedem. Daher war er 1970 sogar darauf bedacht, etwa zu betonen, dass sein damaliger Antizionismus aus den 30ern nichts gemein gehabt habe mit dem, Zitat, heutigen Antizionismus von Arabern oder Kommunisten, der kaum noch getarnter Antisemitismus ist. Und an eben dieser Stelle treffen sich Schöpsens Einschätzung und die israelische Wirklichkeit. Gerade die Erfahrung linker und muslimischer Judenfeindschaft, denen sich der Zionist ausgesetzt sieht, die aber der überzeugte Diaspora-Jude nach Kräften leugnet, weil er in einer linken, zunehmend islamisierten Umgebung auf eine Zukunft für sich selbst hoffen zu dürfen glaubt, bringt Ersteren zu der Erkenntnis, dass Judenfeindschaft ihre Gestalt verändern kann und der genozidale Antisemitismus der blonden Bestie keineswegs seine zeitlose Form, sondern nur eine, zudem inaktuelle, unter zahllosen weiteren Manifestationen darstellt. Es ist diese Sicht der Dinge wissenschaftlich begründet worden durch das nicht zufällig von einem dezidiert zionistischen Islamwissenschaftler stammende Konzept des neuen Antisemitismus. Unter diesem Begriff fasste der kürzlich verstorbene Bernard Lewis linken Antizionismus und islamischen Judenhass zusammen, indem er völkischen Antisemitismus zugleich explizit außen vor ließ. So erklärte sich, wie ausgerechnet der Zionismus dem überzeugten Preußen Schöps posthum die Möglichkeit gibt, den Hiobsposten zu räumen. Zweifelsohne blieb bei Schöps auch nach 1948 ein Rest Aversion gegen die säkularen sozialistischen Zionisten zurück. Wie aber würde er sich heute positionieren, da man als Jude Mangel an Metaphysik eher an seiner deutschen Umgebung diagnostiziert und nicht länger im ehemals säkularen Israel, wo, wie der inzwischen religiöse Schriftsteller Chaim Noll formulierte, Religion keine altmodische Sache mehr ist? Inzwischen lebt beinahe die Hälfte der Juden weltweit im eigenen Land mit steigender Tendenz. Es steht der dortigen, zwar nicht durchgehend orthodoxen, aber mehrheitlich mindestens traditionalistisch-religiösen jüdischen Gemeinschaft, einer aufgrund niedriger Geburtenraten und islamischer Masseneinwanderung stetig schrumpfende Diaspora gegenüber, die sich zumeist nicht nur religiös und national, sondern auch geopolitisch kaum an Israel gebunden fühlt, wie man unschweren Figuren wie George Soros studieren kann. Zugleich ist orthodoxe Gegnerschaft zum Zionismus zu einer marginalen Randerscheinung zusammengeschrumpft, die kaum mehr der Rede wert ist. 40 Jahre nach dem ersten Wahlsieg der politischen Rechten in Israel liegen linke antithetische Koalitionen schlechterdings nicht mehr im Rahmen des Möglichen. Und die jüdische Orthodoxie ist nach anfänglicher Skepsis gegenüber dem zionistischen Projekt fast restlos zum größten Befürworter dieses Staats avanciert, in dem sich die Befolgung jüdischer Gebote heute so unkompliziert wie nirgends sonst auf der Welt gestaltet. Zu all diesen jüngsten Entwicklungen konnte sich Schöps naturgemäß nicht mehr äußern. Er starb 1980 in Erlangen. Was er aber schon vor 50 Jahren deutlich begriffen zu haben scheint, war die Entstehung einer sowohl gegen das Abendland als auch gegen das Judentum gerichteten linksmuslimischen Achse, für die man in Frankreich nachmals den Terminus Islamo-Gauchisme fand. Denn darin war er beinahe allen seinen Zeitgenossen weit voraus. Er erkannte, dass auch das Diaspora-Judentum durchaus nicht profitiert, wenn es empfunden wird oder gar sich selbst inszeniert als Fortschrittsmotor, als freilich entorteter Ort der Revolution, so Jakob Taubes, und dies dem Judentum zudem mitnichten gerecht wird. Dem Judentum gerecht zu werden, war aber von Anfang an Schöpsens Anliegen.